für die Klimafrage oder die Umweltproblematik generell. Ich glaube, wir machen uns etwas Falsches vor, wenn wir denken, dass wir solche Probleme einfach mit einer sinkenden Bevölkerung lösen können.
Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Ich spreche mit Lukas Leutzinger. Lukas, hallo.
Hallo, Giuseppe.
Immer wieder hört man seit einigen Jahren schon, weniger Kinder fürs Klima oder Verzicht, ganz Verzicht aufs Klima, Verzicht auf Fleisch, Verzicht auf Fliegen, Verzicht auf alles, eben auch auf Kinder. Du sagst das Gegenteil, du sagst mehr Kinder fürs Klima. Kannst du das erklären?
Ja, ich habe meinen neuen Newsletter zu dem Thema geschrieben. Und wie du sagst, diese Verzichtsideologie ist ja weit verbreitet. Und die Vorstellung, dass man die Umwelt retten könnte oder den Planeten retten könnte, indem man einfach weniger Dinge macht, weniger Dinge konsumiert, verzichtet, aufs Fliegen verzichtet, auf Fleisch verzichtet und eben auch auf Nachwuchs verzichtet. Und es gibt solche Ideen innerhalb der Klimabewegung. Und ich glaube allerdings, dass diese Leute einen doppelten Denkfehler aufsitzen. Zum einen ist es eben nicht so, dass Verzicht besser ist fürs Klima. Im Gegenteil, ich glaube, und das zeigt auch die historische Erfahrung, dass die meisten Umweltprobleme gelöst wurden oder abgemildert wurden durch technischen Fortschritt und nicht, weil wir aufgehört haben, Dinge zu produzieren oder Dinge zu konsumieren. Das heißt, der technische Fortschritt ist letztlich die Lösung. Und ich denke auch nicht, dass Kinder da eine Belastung sind fürs Klima. Im Gegenteil, weil wie erreicht man technischen Fortschritt? Letztlich braucht man dazu ja kluge Köpfe. Und wo ist die Chance größer, den nächsten Einstein zu finden in einem Land mit vielen Einwohnern und in einem Land mit weniger Einwohnern?
Eine gute Überlegung. Das heißt, je weniger Kinder wir haben, desto weniger Potenzial, ne, für Lösungen.
Genau, das geht natürlich generell. Grundsätzlich finde ich mehr Kinder immer gut. Ich glaube, wir befinden uns auf einem gefährlichen Pfad mit der sinkenden Fertilitätsrate. Das hat Auswirkungen, die wir jetzt noch gar nicht sehen, die wir noch nicht abschätzen können, aber ich glaube, das wird die Gesellschaft sehr, sehr grundlegend verändern. Und es gilt eben auch für die Klimafrage oder die Umweltproblematik generell. Ich glaube, wir machen uns etwas Falsches vor, wenn wir denken, dass wir solche Probleme einfach mit einer sinkenden Bevölkerung lösen können. Das war ja so ein bisschen die Idee auch in den 70er Jahren war das so ganz groß, 70er, 80er Jahren, wo dieses Buch von Paul Ehrlich erschienen ist, The Population Bomb, wo er quasi prophezeit hat, dass es riesige Hungersnöte geben werde, dass die Ressourcen werden uns ausgehen, wir können Leute nicht mehr ernähren, wir können nicht mehr überleben, weil wir zu viele Leute sind auf dem Planeten. Und eingetreten ist eigentlich das Gegenteil letztlich.
Ja, aber ist das nicht auch eine Tradition, dieses alarmistische, apokalyptische Denken, dass man ja auch der Club of Rome, der hat ja schon keine Ahnung wie viel Mal den Weltuntergang prophezeit. Und das Problem bei Prophezeiungen ist ja immer, dass wenn die Prophezeiung nicht eintritt, ist das sehr peinlich für den Propheten, oder? Darum ist es vielleicht eher klug, dass man überhaupt keine Prophezeiungen von sich gibt und vielleicht bescheiden Tendenzen irgendwie hinwiegt. Aber ich finde trotz allem, ich verstehe auch deine Argumentation, aber dass man sich Sorgen macht um Ressourcen, dass man sich Sorgen macht um eben zum Beispiel Klima, Problematik. Ist ja legitim, oder? Du sagst ja, es braucht einfach andere Lösungen, oder? Wenn ich richtig verstehe, du sagst, wir brauchen, weil wir eben Probleme haben, brauchen wir Potenzial, wir brauchen Menschen, wir brauchen Kreativität, oder? Und deswegen brauchen wir auch Kinder. Also, ich glaube, das ist der Zusammenhang, oder?
Absolut. Was du gesagt hast, die Propheten, ich meine, Paul Ehrlich hat bis zu seinem Tod, ist er eigentlich nie von seinen Prophezeiungen hat sich abgewendet. Und er steht auch in einer langen Tradition. Ich meine, es gibt ja Thomas Malthus, das ist der englische Ökonom, der das schon im Anfang des oder um 1800 herum gesagt hat, das Bevölkerungswachstum wird in ein Desaster führen, und wir werden alle verhungern. Und das Interessante war ja damals, das Bevölkerungswachstum passierte aufgrund der Industrialisierung, aufgrund des Wirtschaftswachstums. Und genau dieser wirtschaftliche Fortschritt hat dann eben zum Gegenteil von Verhungern geführt, sondern zu einer Prosperität, die wir noch nie gekannt haben, die wir in den letzten 200 Jahren erlebt haben. Ich meine, wir sind heute so viel besser dran, so viel reicher, so viel gesünder als vor 200 Jahren, dass wir das quasi das genaue Gegenteil passiert ist, was Malthus gesagt hat.
Mein Eindruck ist sowieso, dass es eigentlich zwei so große Fronten gibt in kulturpolitischen oder, ja, sage jetzt mal, geopolitischen Fragen. Also das sind die Pessimisten, die eigentlich immer nur das Negative sehen und irgendwie Angst, also wie eine Angst vor der Menschheit irgendwie so. Und dann gibt es die eher die optimistische Variante. Oft sind das Amerikaner, oder? Die dann einfach sagen, nein, das geht schon irgendwie, das schaffen wir, wir können das irgendwie in den Griff kriegen, und die
Wir
eben auf
schaffen
Innovation.
das.
Ja, nicht so, wie die Merkel das gemeint hat, sondern wirklich eher technisch, also Innovation, Forschung, Fortschritt durch Forschung, durch Technologie. Und die kriegen ja in der Geschichte immer wieder ein bisschen recht. Das ist schon so. Wer hätte gedacht, als die Städte gestunken haben vor lauter Pferdemist, vor 200 Jahren oder 50 Jahren, dass das Auto dann diesen Pferdemist Problematik in den großen, in London zum Beispiel löst oder in New York. Und dann kommt aber das Problem der Abgase, und dann kommt der Katalysator und löst dieses Problem. Also immer Technologie hat das Problem gelöst, nicht irgendwie eben die Prophets of Doom, wie ich die nenne, die Propheten des Untergangs. Die sind eben selber untergegangen. Oder und haben der Technologie eigentlich dann die Lösungen überlassen. Also, aber gibt es Dinge, wo du denkst, das kann Technologie nicht lösen? Das ist wirklich ein Menschheitsproblem. Was meinst du, gibt es das?
Ist interessant, vielleicht noch zum dem, was du angesprochen hast. Ich glaube, wir unterschätzen auch völlig die Veränderungen. Also nur schon, was wir in den letzten 20 Jahren eigentlich an technologischen Veränderungen erlebt haben mit der Digitalisierung und so weiter, wie das eigentlich unser Leben und unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft verändert hat, ist eigentlich, wenn man das jemandem vor 30, 50 Jahren erzählt hätte, wäre völlig unglaublich gewesen, oder? Und irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie die nächsten 25 Jahre hinausblicken, wir haben keine Ahnung, was da noch kommt. Und ich glaube, viele Sachen werden nicht sich so durchsetzen, wie wir das vielleicht glauben. Und andere Sachen werden auch ganz, haben wir noch gar nicht auf den Schirm, die vielleicht unsere Welt revolutionieren werden. Deshalb finde ich es auch so falsch, dass wir Technologieverbote machen, dass wir sagen, wir wollen Kernkraftwerke verbieten, wir wollen den Verbrennermotor verbieten und so weiter. Weil, was wissen wir, was in 10 Jahren sein wird? Also jetzt zum Beispiel bei der Atomkraft ist es ja so, dass weder neue Kernkraftwerke entwickelt wurden, die eine ganz andere technologische Standard haben, die andere Sicherheitsstandards haben und so weiter. Und von dem her finde ich es immer falsch, dass man von vornherein irgendwie etwas verbieten oder ausschließen möchte, weil letztlich das, was funktioniert, das kann sich am freien Markt durchsetzen und das, was sich nicht bewährt, das wird irgendwie ausscheiden, oder? Und von daher finde ich das immer falsch, dass man Technologien verbietet. Was du noch gefragt hast, ob es auch Dinge gibt, die die Technologie nicht lösen kann. Ja, gute Frage. Vielleicht so gewisse gesellschaftliche Probleme, psychische Probleme, die zum Teil auch durch die Technologie verstärkt werden, Social Media und so weiter, der Tribalismus, die Polarisierung. Wie siehst du das? Gibt es irgendwie Sachen, wo die Technologie machtlos ist?
Ja, also ich glaube, der ganze Bereich der Kulturbildung, der Kultur, die wir haben, also in den Familien, in der Gesellschaft, in den Unternehmen, das kommt eigentlich zuerst. Das ist quasi die Seele einer Gesellschaft, oder? Und das kann die Technologie nicht machen oder herstellen. Also die ganz großen linken Pessimisten von der Frankfurter Schule haben ja sozusagen, ich glaube, das war Horkheimer oder Adorno, ich glaube, das war Horkheimer, der gesagt hat, der einzige Fortschritt, den es gibt, ist der von der Steinschleuder zur Atombombe, oder? Also, das ist so drastisch formuliert, aber es bringt natürlich ein gewisses Denken auf den Punkt. Also der Mensch ist quasi ein Höhlenbewohner und er bleibt einer, auch mit Smartphone. Man könnte sogar, das habe ich mal irgendwo geschrieben, man könnte sogar böse sagen, dass das Emoji ist quasi die neue Höhlenmalerei, oder? Könnte man sagen. Aber ich bin eigentlich eher optimistisch, weil ich glaube, der Mensch ist wirklich in der Lage, sich anzupassen, immer wieder. Und er hat es ja auch bewiesen in der Menschheitsgeschichte. Bis jetzt hat er sich noch nicht in die Luft gejagt. Also von daher, und er könnte es ja. Also der Höhlenbewohner konnte nicht die Welt in die Luft jagen. Wir könnten es. Also das ist wirklich, wir haben das Potenzial. Und bis jetzt, ich glaube, das größte Problem ist, dass der technische Fortschritt so weit vorausrennt, wie die Moral hinterherhinkt. Oder? Also wir hinken quasi hinterher. Das ist ein Gedanke von Dürrenmatt, der mir immer gefallen hat, dass quasi das technische Vermögen des Menschen rennt quasi seinem moralischen Vermögen voraus, oder? Und das müssen wir irgendwie
Also,
in
wie
den
meinst du
Griff.
das konkret?
Ja, also wir können die Welt in die Luft jagen mit Atombomben, oder? Aber wir kriegen keine Kultur hin, die global eine Moral hat, dass man das eben nicht tut. Wir können Krieg führen auf einem Niveau, auf einem technischen wie noch nie. Und wir führen ihn. Also anstatt zu sagen, weil wir diese Macht haben, diese technische Macht, müssten wir auch eine Moral haben, die dieser technischen Macht Einhalt gebietet, oder? Bis jetzt ist es noch nicht zum Schlimmsten gekommen, aber es gibt trotzdem jeden Tag Krieg. Und das meint Dürrenmatt. Und ich glaube, das ist ein Problem, was die Technik selber nicht lösen kann. Das müssen wir selber lösen, oder?
Das würde bedeuten, dass wir auch zum Beispiel den Umgang mit Social Media als Gesellschaft oder mit Digitalisierung oder mit KI, das wird ja das nächste große Thema sein, möglicherweise, dass wir den quasi viel später wirklich begreifen und erlernen, als der technische Fortschritt fortgeschritten ist.
Ja, genau. Ich glaube, unsere Fähigkeit zur Erfindung ist schneller und besser. Und es gibt auch einen guten Grund. Eine technische Entwicklung kann man planen und man kann eine Formel bauen, um Häuser zu bauen, Atombomben zu bauen, Smartphones zu bauen und KI zu bauen. Diese Formel kannst du von Generation zu Generation weitergeben. Und dann ist der Fortschritt irgendwann sehr schnell, weil ja die eine Generation von der anderen profitieren kann. Man kann quasi dort anfangen, wo die Alten aufgehört haben. Bei der Moral und bei der persönlichen Kultur ist es so, dass jeder bei Null anfängt. Weil du bist ja frei, du kannst ja sagen, die Moral meiner Eltern lehne ich ab, ich mache etwas ganz Neues. Also da fängt jeder quasi von Null an und dann ist diese Fortschrittssteigerung gar nicht möglich, weil jede Generation die Generation vorher ablehnen kann von der Kultur. Darum ist es nicht möglich, und darum geht's auseinander. Das ist die große Herausforderung, denke ich. Aber ich bin da optimistisch, weißt, ich bin kein Pessimist. Ich glaube, wir kriegen das hin.
Aber verstehe ich dich richtig? Du bist eigentlich optimistisch in Bezug auf den technischen Fortschritt, aber nicht unbedingt auf den moralischen Fortschritt.
Es gibt keinen moralischen Fortschritt. Es gibt nur einen technischen.
Glaubst du wirklich? Also denkst du, wir haben seit dem Mittelalter keine Verbesserungen erreicht in Bezug auf Umgang miteinander, Regeln im Umgang miteinander, dass man vielleicht nicht keine Ehrenmorde begeht oder irgend sowas.
Nein, es gibt nach wie vor Ehrenmorde überall. Und
Viel
ich
weniger
bin.
als früher, würde ich sagen.
Nein, das stimmt nicht. Nein. Wir wissen es einfach jetzt genau, wo überall auf all den meisten Orten dieser Welt herrscht Krieg und Brutalität. Wir sind in einer Wohlfühlblase hier im Westen, oder? Und wir ignorieren den Rest der Welt. Wenn man natürlich nur uns anguckt. Und auch hier muss man sagen, ich glaube, die Aggression in der Gesellschaft nimmt zu, weil ja Sprechverbote da sind, weil der Staat Leute quasi mundtot macht. Also ich glaube, wir haben eine sehr aggressive Gesellschaft, die sich aber nicht so offen zeigt, durch den Rechtsstaat in Zaum gehalten. Ich bin da ganz bei Kant. Immanuel Kant hat mal gesagt, der Naturzustand des Menschen ist der Krieg und die Kultur ist dazu da, diesen Naturzustand auszukorrigieren.
Ja,
Und ich glaube,
sicher. Aber das heißt, es gibt auch, also aus meiner Sicht, es gibt schon kulturelle Fortschritte, finde ich. Ich würde sagen,
ich weiß nicht,
die
ob das stimmt. Ich hoffe, ja, aber ich glaube nicht, weil es ist für mich ziemlich hochmütig zu sagen, die Leute im Mittelalter waren auf einem tieferen Niveau. Das glaube ich nicht. Also gerade, wir sind ja ein Debattenmagazin. Und wenn man Debatten im Mittelalter anschaut, die ganze Scholastik, die ist auf einem Niveau, also dagegen sind wir alle Boulevard. Also wir sind so peinlich narrow-minded, also engmaschig. Im Vergleich zu einem scholastischen Diskurs sind wir ja also banal geradezu. Also von daher ist das nicht nur kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt.
Aber überleg dir nur schon, worauf wir alles aufbauen. Ich meine, wir können auf die Scholastiker aufbauen, wir können auf
Das tun wir ja nicht.
die Frankfurter Schule, Kant, das konnten die im Mittelalter schon mal nicht, oder? Und
Ja,
wir
aber
haben
stell dir vor, wir machen jetzt ja nicht.
zu einem Wissen und einem Schatz von Denkern, die
Ja.
auch sehr viel leichter zugänglich sind als sagen wir jetzt vor 200, 300 Jahren.
Du hast schon recht, aber das ist ja nur Theorie. Also du willst so ernsthaft behaupten, die Leute halten sich an die Scholastiker und an Kant und an, nein, das nie im Leben. Also wenn ich die heutigen Diskussionen angucke im öffentlichen Raum, ist das so dumm und emotional und ideologisch
Ja, aber
verengt.
diese Diskussionen gab es natürlich früher auch schon, bloß waren sie nicht so öffentlich wie heute.
Ja, aber das Niveau an Diskussionen auch im Fernsehen oder in den politischen Debatten ist so tief. Also ich sehe das nicht. Aber ich hoffe, du hast trotzdem recht, weißt du, weil das bedeutet ja eine bessere Gesellschaft, oder? Als ich sie sehe.
Genau, ja. Und wir können natürlich als Debattenmagazin unseren Beitrag dazu leisten.
Ja.
Wir versuchen es zumindest.
Ich bin für einen Scholastik 2.0.
Scholastik 2.0. Beim Schweizer Monat, Sie haben es zuerst gehört.
Sie haben es bei uns gehört, Scholastik 2.0. Lukas, danke für dieses wunderbare Gespräch. Ich hoffe, wir streiten in Zukunft ein bisschen mehr. Das würde mich sehr freuen. Und
Versprochen. Vielen Dank, Giuseppe.
danke fürs Zuschauen Ihnen. Vergessen Sie nicht, uns zu unterstützen. Sie können jederzeit Mitglied werden. Sie klicken drauf oder Sie schauen bei schweizermonat.ch. Jeden Tag neue Inhalte, jeden Tag Aufreger, jeden Tag interessante, spannende Gedanken. Thank you.